Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zu Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute, jüdisches Leben in Deutschland, schützt die Erinnerungskultur vor Antisemitismus, Folge 2, am Mikrofon Nicola von Hauff. In der vorangegangenen Sendung waren bereits Samuel Traub, Regina Kamschitzki, Susanne Jakubowski und Helmut Sonny Sonneberg zu hören. Alle vier ProtagonistInnen haben einen jüdischen Background. Samuel Traub ist Jahrgang 1999 und studiert in Wien Medizin. Regina Kamschitzki wurde 1990 geboren und leitet als studierte Waldorfpädagogin das Stuttgarter Jugendzentrum Halef der israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg. Susanne Jakubowski ist Jahrgang 1954 und arbeitete hauptberuflich als Architektin. Ehrenamtlich engagiert sie sich seit vielen Jahren in verschiedenen Funktionen für ein starkes und sichtbares jüdisches Leben in Stuttgart und über die Grenzen der Stadt hinaus. Helmut Sonny Sonneberg ist im Jahr 1931 geboren und war ein Frankfurter Urgestein. Bekanntheit erlangte Sonny unter anderem durch eine halbstündige Dokumentation des Hessischen Rundfunks zum Jahrestag der Auschwitz-Befreiung am 26. Januar 2022. In der Doku erzählte er von seinem Schicksal als jüdischer Junge im sogenannten Dritten Reich und seiner ungebrochenen Liebe zum Fußballverein Eintracht Frankfurt. Sonny starb am 10. Februar 2023 im Alter von 91 Jahren. In unserem Gespräch im Sommer 2022 berichtete mir Sonny von den grauenhaften Eindrücken aus seiner Zeit im KZ Theresienstadt. Sonny konnte nicht verstehen, wieso es auch heute noch Menschen gibt, die ernsthaft die Existenz des Holocaust leugnen. Diese Tatsache schmerzte den über 90-Jährigen, denn er war dort, wo das Leid am schlimmsten war.
Es gibt immer wieder Zweifler und Querdenker, die sagen, das hat alles gar nicht stattgefunden, es ist erfunden und. Aber ich habe die Transporte, die von Auschwitz kamen.
Auch bei unserem Gespräch stockte ihm bei der grausigen Erinnerung an den über ein Dreivierteljahrhundert zurückliegenden Alltag im KZ Theresienstadt der Atem. Besonders hatte sich bei ihm der traumatische Anblick der halbtoten Menschen in den Viehwaggons eingebrannt. Es waren die letzten Züge aus dem Vernichtungslager Auschwitz.
Ich habe gesagt, lebende Leichen, die konnten kaum noch stehen oder liegen, völlig abgemagert, nur noch Skelett, also furchtbar, die Augenhöhlen eingefallen und. Aber diese Gestalten haben sich noch bewegt. Und ich bin von Haus aus ein glühender Pazifist. Ich rühre keine Waffe an, ich gehe jeder Schlägerei aus dem Weg. Meine Waffe ist mein Mundwerk. Und wenn mir aber heute einer erzählt, dass das alles nur gestellt ist, dann schlage ich als Pazifist dem ins Gesicht. Weil ich habe das mit eigenen Augen gesehen und es fällt mir oft sehr schwer, darüber zu reden. Mir kommen hin und wieder immer die Tränen an diese Erinnerung.
Mit seinen über 90 Jahren erlebte ich Sonny an dieser Stelle unseres Gesprächs sehr emotional. Das zeigt, wie schlimm der Anblick der Menschen in den Viehwaggons für ihn war. Auch Susanne Jakubowski weiß über die Gräueltaten der Nazis sehr gut Bescheid. Von den heutigen Holocaustleugnern und dem präsenten Antisemitismus ist sie aber unbeeindruckt. Trotz ihrer Familiengeschichte und den Schicksalen so vieler ihrer Glaubensschwestern und Brüder in der Shoah setzte sich in Deutschland in ihrem Beruf und ihren Ehrenämtern für ein Miteinander ein. Auf meine Frage, wo sie die Kraft und Energie dafür hernimmt, sagt sie:
Nun, ich bin ein Mensch, der dem Leben zugewandt ist. Dem Leben zugewandt. Auch mein Beruf als Architektin. Man baut für Menschen. Man baut nicht für die Vergangenheit. Ich habe keine Trauerhallen oder Friedhöfe gebaut oder geplant. Man baut für den Menschen, für die Zukunft, damit es lange bleibt. Also für das Leben schlechthin. Und meine Eltern waren auch dem Leben zugewandte Menschen. Und sie haben die Kinder geliebt, sie haben das Leben geliebt, sie haben es gelebt. Warum soll ich mich davon dermaßen einschüchtern oder so begrenzen lassen. Ich war ein junger Mensch. Jetzt bin ich in die Jahre gekommen. Aber das ist das Wichtigste, was man machen kann. Und wenn man für das Leben da ist, l'chaim, für das Leben da ist, dann versucht man es positiv zu gestalten und nicht dauernd daran zu denken.
Die Hain, also für das Leben, ein Wort, das eine Symbolkraft hat, ausgesprochen von einer Frau, die als Architektin keine Trauerhallen oder Friedhöfe plante. Der nun folgende Ausschnitt aus dem Streichquartett Nummer 2 des tschechisch-jüdischen Komponisten Pavel Haas lässt das Wort der Hain auf wundersame Weise spürbar werden. Hören wir rein. Ein Ausschnitt aus dem Streichquartett Nummer 2 von Pavel Haas bei Radio Mikroeuropa. Der jüdische Komponist Pavel Haas kam 1899 im damals österreichisch-ungarischen Brünn zur Welt. Auch er wurde 1941 nach Theresienstadt deportiert und lernte dort Viktor Ullmann kennen, dessen Streichquartett Nummer 3 bereits zu hören war. Pavel Haas, Viktor Ullmann sowie der tschechische Komponist Hans Graser teilten das gleiche grausame Schicksal. Unmittelbar nach ihrer Ankunft in Auschwitz-Birkenau ermordete die Lager-SS, auch bekannt als Totenkopf-SS, die drei Komponisten am 16. Oktober 1944 in der Gaskammer. Auch Medizinstudent Samuel Traub begleiten die Schicksale seiner jüdischen Vorfahren noch immer. Ich frage ihn nach seiner Einstellung gegenüber Holocaust-Leugnern.
Ich glaube, ehrlich gesagt, viel kann man da gar nicht zu sagen. Ich glaube, wenn man irgendwie noch nach all dem ernsthaft versucht, die Shoah zu leugnen, muss man wirklich sagen, so, da muss man irgendwie, also da lebt man auch weltfremd, das ist, glaube ich, dazu kann ich gar nicht viel sagen und auch empfindungstechnisch, ich weiß nicht, ist einfach, ist aber schade, würde ich sagen, also wenn man das halt irgendwie nicht, diesen Mindestmaß an Respekt aufbringen kann, glaube ich, kann man auch nicht viel emotional dazu zu sagen, to be honest.
Eine Frau, die das besagte Mindestmaß an Respekt mit Füßen tritt, ist Ursula Haverbeck. Im November 1928 geboren, erlebte Haverbeck das Ende des Zweiten Weltkriegs mit 16 Jahren. Die Kriegspropaganda leistete an der damals jungen Frau ganze Arbeit. Bis ins hohe Alter ist sie eine glühende Holocaust-Leugnerin geblieben und saß bereits von 2018 bis 2020 über 2 Jahre im Gefängnis. Hier ein O-Ton von ihr aus einem Beitrag des ARD-Mittagsmagazins von 2015.
Betrachten wir nun die Weltpolitik nach 1945, so zeigt es sich, dass der Holocaust die größte und nachhaltigste Lüge in der Geschichte ist.
Samuel Traub sieht bei Menschen wie Ursula Haverbeck keine große Aussicht auf einen Sinneswandel. Bei den jungen Menschen gibt es aber die Chance zur Veränderung, zum Beispiel durch eine gute Erziehung oder aufklärende Bildungsarbeit. Darin sieht der jüdische Medizinstudent einen Schlüssel zum Erfolg.
Ich glaube, Antisemitismus, Rassismus, all diese Themen sind, glaube ich, auch einfach eine Thematik, also vor allem bei jungen Menschen, glaube ich, eine Thematik, die einfach durch sehr wenig Kontakt eigentlich mit anderen Menschen und mit anderen Religionen entsteht und weniger jetzt eine. Also wenn du jetzt einen 70-jährigen älteren Mann vor dir hast, dann kann man sagen, die Person ist irgendwie gefestigt in ihrer Meinung, hat sich irgendwie ein festes Bild eingeprägt und da kannst du vielleicht gar nicht mehr so viel ändern. Ich glaube, bei einer jungen Person ist es sehr oft einfach nur ein sei es irgendein Erziehungsproblem oder eine Erziehungsthematik, die da aufkommt, oder sei es irgendwie einfach nur irgendein negatives Erlebnis. Aber das ist eine Sache, die, glaube ich, noch sehr beeinflussbar ist.
Sonny Sonneberg pflichtet hier, wie wir gleich hören werden, Samuel bei. Die Erziehung im Elternhaus, so Sonneberg, verhindert oder begünstigt antisemitische und rassistische Denkmuster. Dazu kommt bei vielen ein schlechtes Umfeld, fehlendes Wissen und schlichtweg Ignoranz.
Dafür finde ich ganz, ganz wenig Worte, habe aber unter Umständen eine Erklärung dafür. Meine Philosophie, wenn ich überhaupt eine habe, geht so weit, dass ich sage, alles fängt im Elternhaus an. Und da muss es doch irgendwelche Leute geben, die das sehen, vorleben, dass man die Juden hassen soll, dass dunkelhäutige Menschen Abschaum sind, dass andere Religionen verkehrt sind oder. Ich persönlich habe dazu meine Meinung, und die heißt, alles beginnt im Elternhaus. Oder später hinein als Teenager oder als junge Menschen durch falsche Freunde, durch falschen Umgang, durch Unaufgeklärtheit, durch Nichtwissen. Das sind so meine Gedanken, die ich habe für diese Querdenker. Und für mich gibt es nur einen einzigen Satz. Die sind dumm. Sau dumm.
Susanne Jakubowski ist skeptisch. Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben und rechtes Gedankengut vertreten, sind ihrer Meinung nach kaum erreichbar. Daher werde man auch nicht alle erreichen, ganz gleich, wie groß die Anstrengung ist.
Es sind einfach unbelehrbare Idioten, die widersetzen sich jedem Wissen, jedem nachweisbaren Faktum. Was soll ich sagen? Es sind Ewiggestrige, es sind Verschwörungsgläubige, es sind Nazis, es sind Rassisten, es sind Menschen, die andere Menschen hassen, weil sie selber mit ihrem eigenen Leben nicht zurechtkommen. Da lehnt sich alles in mir auf. Aber wie kann man an diese Menschen herantreten? Sie werden nicht alle erreichen.
Einer, der von all diesen rechten und gefährlichen Meinungen profitiert, ist Björn Höcke. Der 1972 im westfälischen Lünen geborene AfD-Politiker und ehemalige Geschichtslehrer weiß um die Schandtaten der Nazis. Trotzdem hetzt er gegen andersdenkende Menschen und den deutschen Staat. Am 11. Oktober 2016 verurteilte das Amtsgericht Bad Oeynhausen die betagte Rechtsradikale Ursula Haverbeck wegen Volksverhetzung zu 11 Monaten Gefängnis, ohne Bewährung. Björn Höcke wiederum sonderte kurz darauf auf einer Kundgebung der Partei Alternative für Deutschland in Gera folgende Worte ab.
Für zerschnittene Genitalien und zertrümmerte Hirnschalen bekommt man Bewährung, wenn man den richtigen Hintergrund hat. Und diese Unverhältnismäßigkeit hat nicht mehr viel mit einem funktionierenden Rechtsstaat zu tun. Das, liebe Freunde, ist nichts anderes als schreiende Ungerechtigkeit.
Schreiende Ungerechtigkeit ist das an Helmut Sonneberg verübte Leid. Oder auch an Inge Auerbacher, sowie an Jan Jakubowski. Sie alle hätten genug Grund, Menschen wie Björn Höcke wegen Volksverhetzung und Verdrehung geschichtlicher Tatsachen anzuklagen. Dass der Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft grassiert, zeigt das Flugblatt, mutmaßlich vom bayerischen Spitzenpolitiker Hubert Aiwanger in jungen Jahren als Schüler der 10. Klasse am Gymnasium in Umlauf gebracht. Der Sommerskandal 2023. Im Rahmen eines sogenannten Bundeswettbewerbs zum Thema »Wer ist der größte Vaterlandsverräter?« lobte die antisemitische Hetzschrift Preise aus. Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz, lebenslänglicher Aufenthalt in einem Massengrab oder kostenloser Genickschuss. Helmut Sonneberg konnte seinen Peinigern verzeihen. Seine Lebensfreude half ihm dabei. Sein Frohmut begleitete ihn trotz seines hohen Alters durch jeden Tag seines Lebens. Sonny schaut jedoch mit Sorgenfalten auf die Geschehnisse 77 Jahre nach Kriegsende. Ähnlich besorgt ist auch Susanne Jakubowski mit Blick auf die Realität im Hier und Jetzt. Beide berichten mir von ihren Sorgen. Zunächst Susanne Jakubowski.
Aber was mir mehr Sorgen macht, das ist, dass die Hemmschwelle des Unsagbaren immer weiter sinkt. So, mit dem Missbrauch an freier Meinungsäußerung, mit dem Missbrauch der sozialen Medien, wo man mit einem Klick ein Verschwörungsglauben durch Lawinen, wie eine Lawine sich an Hunderttausende weiter wenden kann und man kann dem nicht Einhalt gebieten.
Also 2022 und wir haben wieder Krieg und man muss die Bilder vor Augen halten, die man da so sieht. Ich sitze manchmal zu Hause und dann schießen mir die Tränen ins Gesicht, weil ich das alles mehr oder weniger mit meiner Kindheit vergleichen muss, die leider nicht mehr nur wegzuradieren ist. Aber im Großen und Ganzen, ich sage dann zu meiner Lebensgefährtin, die Menschheit ist so dumm und lernt aus Fehlern nichts dazu.
Die Worte von Sonny sind berührend und erinnern mich an den Film Schindlers Liste. Aus diesem Film könnte die von Sonny genannte Menschheit vieles lernen. Besonders erinnern mich Sonnys Aussagen an das kleine Mädchen mit dem roten Mantel, das ein Symbol der Hoffnung ist. Das Mädchen taucht immer wieder auf und stirbt am Ende doch. Dass dieser Film die Herzen so vieler Menschen berührt, liegt sicher auch an der Musik John Williams. Williams komponierte extra für den jüdischen Violinisten Itzhak Perlman das bekannte Geigensolo. Und Perlman spielt dieses Solo, als würde er das Leid und den Schmerz der vielen Holocaust-Opfer in sich tragen.
Thank you.
Das Thema der Filmmusik von Schindlers Liste bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Mit Schindlers Liste schuf Regisseur Steven Spielberg einen Beitrag zur Erinnerung an die Shoah. Sicherlich ist der Film somit auch ein kleiner Teil der in Deutschland existierenden Erinnerungskultur. Genauso wie Stolpersteine, Gedenkveranstaltungen oder die Schulbesuche von Holocaust-Überlebenden. All dies steht unter dem bildlich gesprochenen Dach der Erinnerung. Susanne Jakubowski begrüßt all das Engagement. Mit dem Wort Erinnerungskultur hat sie aber ein Problem.
Wir müssen uns erinnern. Wozu ist Erinnerung gut? Damit man die Fehler, die man gemacht hat, nicht wieder macht. Sich an die Fehler und ihre Konsequenzen erinnert. Wenn daraus eine Kultur gemacht wird, hat es für mich schon es hat ein Geschmäckle, würde der Schwabe sagen. Es hat so einen negativen Touch. Wieso wird daraus eine Kultur gemacht? Es ist doch ganz einfach. Das ist geschehen. Erinnert euch dran, dass es nicht wieder geschieht. Und das alles wird als Erinnerungskultur bezeichnet. Und dann bekommt es dann den Geschmack, weil es viele Menschen gibt, die sagen, boah, da wird schon wieder irgendeiner Sache gedacht und der Opfer und jedes Jahr am 27. Januar und am 9. November und am 1. Dezember und ich weiß nicht was. Dieser Begriff, also ich spreche wirklich jetzt nur von mir, der Begriff verselbstständigt sich. Das ist für mich keine Erinnerungskultur. Ich denke daran, dass ich die Fakten wiederhole, damit die, die es gerne ständig vergessen wollen, sich daran erinnern, dass sie diese Fehler nicht wieder begehen. Ich finde, der Begriff Erinnerungskultur hat sich verselbstständigt. Das sträubt sich auch in mir etwas darin.
Nicht nur Susanne Jakubowski hat mit der Begrifflichkeit Schwierigkeiten. Auch die Waldorfpädagogin Regina Kamschitzki hat keine Lust mehr auf die von ihr benannte Mitleidskultur.
Ja, dass es denen passiert, die Armen. So, man will eigentlich aber auch nicht dieses Mitleid haben. Das ist das Geschichtliche, ja, dass es passiert. Man sollte daraus lernen, aber man sollte halt wirklich schauen, wie jetzt die Juden leben. Ich meine, was jetzt machen, was es für berühmte Persönlichkeiten noch im Judentum gibt. Einfach das Lebendige auch, das sollte auch präsent sein.
Beide Frauen wünschen sich neben dem Erinnern einen stärkeren Fokus auf das aktive jüdische Zusammenleben. Besonders die Initiative Meet a Jew sei da ein positives Beispiel. Susanne Jakubowski erklärt, was es damit auf sich hat.
Es gibt jetzt ein Projekt des Zentralrats, das nennt sich das Zentralrat der Juden in Deutschland. Es gibt ja noch andere Zentralräte. Nennt sich Meet a Jew. Also treffe einen Juden und das bedeutet, dass junge Leute, vor allem Studenten, in Schulen, Klassen gehen und so von Jugendlichen zu kaum älter als jugendlich erfahren, was bedeutet es, einen Juden zu treffen, ein Jude zu sein, hier in Deutschland. Und in so einer Stunde oder in anderthalb Stunden Unterricht kann man Fragen und Antworten geben. Und das kommt unheimlich gut an. Also ich kenne 2, 3 aus meinem engeren Kreis, die das machen. Und das ist eines der Projekte, die ich sehr, sehr positiv schätze.
Regina Kamschitzki erinnert sich noch gut an ihr interreligiöses Erlebnis 2015. Damals luden Jugendliche aus einer Stuttgarter Kirchengemeinde die junge Jüdin zu einer Fragerunde ein. Das war für Regina eine besondere Einladung und sie kann sich noch gut daran erinnern. Denn mit manchen Fragen rechnete die Anfang 30-jährige Jüdin damals. Andere überraschten sie hingegen.
Als ich hier vor 7 Jahren in der Gemeinde gearbeitet habe, hatte ich die Möglichkeit gehabt, in eine Kirche zu gehen. Und dort hatten sie auch einen Jugendclub und es waren sehr viele Jugendliche da, ich glaube mehr als 20. Und ich weiß noch, wir hatten so einen Stuhlkreis gebildet und ich habe einfach gesagt, ich heiße so und so, ich bin jüdisch und ihr könnt mir einfach alle möglichen Fragen stellen. Und ich versuche, auf sie zu antworten. Und es war sehr interessant, damals so diese Dynamik zu sehen, weil am Anfang kamen sehr viele Fragen von Holocaust, so wie das so früher war und also und so weiter. Und dann später kamen viel mehr Fragen einfach zum Judentum, also zu der Kultur an sich. Zum Beispiel, wie ist es eigentlich bei euch mit Chanukka? Also was macht ihr da genau? Oder wie ist es mit der Beschneidung? Oder wie ist es mit der Stellung der Frau im Judentum?
Regina Kamschitzki und Samuel Traub gehören beide zur Generation junger, selbstbewusster Juden in Deutschland. Sie verheimlichen ihre Religion in ihrem Alltag nicht. Diese selbstbewusste Haltung lernten sie von den Älteren und durch das Miteinander in der Jugendarbeit ihrer Gemeinde. Es ist beiden wichtig, dass auch die nächsten Generationen diese selbstbewusste Haltung haben. Deshalb unterstützen sie die Kinder auf ihrem Weg.
Ich bin viel offener dafür, oder ich glaube generell, also meine Generation ist viel offener dafür, weil wir auch hier aufgewachsen sind und damit anders umgehen. Und vor allem finde ich, durch die Arbeit im Jugendzentrum und auch durch meine Arbeit in der jüdischen Grundschule, ist es einfach wichtig, den Kindern, oder ich habe die Möglichkeit, den Kindern klarzumachen, dass sie eigentlich keine Angst brauchen, dass sie sind. Also im Prinzip, sie sind jüdisch, sie sind so geboren. Und natürlich ist es deren Entscheidung, ob sie das jetzt offen ausleben möchten oder nicht. Das können sie für sich selber entscheiden. Aber einfach, dass sie wissen, sie sind nicht alleine. Es gibt noch 1000 andere jüdische Menschen in Deutschland.
Auch Medizinstudent Samuel Traub bestärkt die Kinder in ihrer jüdischen Identität. Dabei ist ihm das Gefühl von Heimat ein wichtiges Bedürfnis.
Aber was ich auf jeden Fall immer wichtig für mich war, ist den jüdischen jungen Menschen irgendwie in meinem Umkreis ein Gefühl auch von, wie gesagt, diese Heimat, die ich in der Gemeinde wahrgenommen habe oder in den Organisationen auch wiederzugeben und das Gefühl zu haben, Selbstvertrauen aufzubauen, klar Ja zu dem zu sagen, was man ist und was man sein will.
Samuel und Regina haben beide auch nicht jüdische Freunde. Beide schätzen die Vielfalt der Kulturen und Religionen in ihrem Freundeskreis. Gerade Regina begleitet die Kinder mit ihrer Arbeit auf deren Weg zu selbstbewussten, weltoffenen Menschen.
Absolut, also das ist natürlich auch wichtig. Die müssen einfach verstehen, sie haben diesen Hintergrund, Background, diesen Halt, aber natürlich, also auch ich habe auch keine jüdischen Freunde, sondern ich habe eigentlich ein ziemlich multikulturellen Freundeskreis, was auch gut ist. Aber trotzdem habe ich persönlich diese Verbundenheit zu meinem Volk im Prinzip. Dadurch, dass ich in der Gemeinde war, auch im Jugendzentrum war und diese ganzen Fahrten, Ferienlager, das schweißt einfach sehr stark zusammen und stärkt auch die Kinder oder nimmt auch vielleicht Ängste. Und das finde ich einfach wichtig, dass man dazu steht, was man ist. Und ich finde, jeder Mensch kann dazu stehen und auch stolz darauf sein, was dieser Mensch ist.
Am 27. März 2022 gaben erstmalig Sänger der Stuttgarter Hymnuskorknaben mit dem Kantor der Stuttgarter Synagoge Nathan Goldmann ein Konzert. Die Aussage von Regina Kamschitzki, jeder Mensch kann dazu stehen und auch stolz darauf sein, was er ist, passt zu diesem besonderen Auftritt. Denn obwohl der Hymnuschor und der jüdische Kantor stolz ihre ganz unterschiedlichen Stücke präsentierten, waren sie bei den gemeinsam aufgeführten Werken eine harmonische Einheit.
Oh.
Die Stuttgarter Hymnuskorknaben unter der Leitung Rainer Johannes Homburg gemeinsam mit dem Kantor der Stuttgarter Synagoge Nathan Goldmann bei Radio Mikroeuropa. Das Konzert in der Synagoge ist ein Beispiel für den gelebten interreligiösen Austausch. Ein Chor mit einem christlichen Background musiziert mit einem jüdischen Kantor in einer Synagoge. Das passiert nicht allzu häufig. Auch der damals 7-jährige, verunsicherte Sonny hatte ein besonderes Schicksal. Seinen jüdischen Background hatte Sonny Zeit seines Lebens. Aber er blieb auch nach dem Holocaust ein gläubiger Katholik. Darauf legte er auch großen Wert.
Ich bin als Jude geboren, wusste nichts davon, musste das so hinnehmen, als mir das eröffnet wurde, habe mit dem Judentum an und für sich, mit dieser Religion nichts zu tun, bin natürlich aber heute sehr aufgeschlossen.
Aus seiner Aufgeschlossenheit ergab sich für Sonny ein Wunsch. Mit seinen über 90 Jahren wünschte er sich endlich den Frieden zwischen den Menschen und Religion.
In meinem, kann man sagen, Duktus, hat jeder Mensch, der auf dieser Erde durch wahnsinnige Schmerzen einer Mutter geboren wird, das Recht zu leben. Egal welche Herkunft, welche Rasse, welche Religion er auch sein mag. Das ist so mein Empfinden im 21. Jahrhundert, dass wir alle zusammen auf dieser Erde leben dürfen, ist auch ein Geschenk Gottes in meinen Augen. Und dafür sollten wir dankbar sein und uns nicht gegenseitig bekriegen, töten wollen oder zu anderen Dingen sich verführen lassen.
Susanne Jakubowski wünscht sich auch in Zukunft das Erinnern an das Vergangene. Miteinander leben, anstatt gegeneinander. Das ist ein weiterer Wunsch der 1954 geborenen Architektin. Auf dem Weg dorthin sieht sie den Schlüssel in der Wissensvermittlung.
Wir erinnern uns, damit wir Fehler nicht wiederholen. Das muss weiterhin getan werden. Vielleicht sind es nur andere Wege, die man beschreiten muss, die eben auf die Zukunft gerichtet sein müssen, auf einem anderen Weg das Wissen zu vermitteln, die Gesellschaft zu fördern, in ihrer Solidarität zu bestärken, gegenseitig. Schließlich haben wir noch andere Probleme in dieser Welt, und die womöglich das Überleben der gesamten Menschheit in Frage stellen. Wir müssen uns mal unserem Planeten zuwenden und uns nicht gegenseitig zerfleischen.
Auch in Zukunft engagiert sich Jakubowski mit all ihrer Kraft und Energie für ein Miteinander der Religion und innerhalb der Gesellschaft.
Wir werden die Gesellschaft nicht von jeglichem Antisemitismus befreien können. Das werden wir in den nächsten 100, in den nächsten 1000 Jahren nicht schaffen. Wir werden sie auch nicht von Fremdenhass und nicht von Rassismus befreien können. Aber wir können weiterhin versuchen, dagegen anzukämpfen. Ohne diesen Widerstand, ohne diesen Kampf dagegen, wird es nur schlimmer werden. Und aus diesen Gründen, man darf mal da nie aufgeben. Man darf nicht aufgeben. Und weiter Aufklärungsarbeit betreiben und gegen Unwissenheit kämpfen.
In den Worten Susanne Jakubowskis steckt der ungebrochene Wille nach Veränderung und Miteinander. Veränderung und Miteinander sind Eigenschaften, die den jüdischen Pianisten und Komponisten Erwin Schulhoff treffend beschreiben. Der am 8. Juni 1894 in Prag geborene deutsch-böhmische Musiker war Schüler des weltbekannten Komponisten Antonín Dvořák. Schulhoff selbst gilt als einer der ersten europäischen Komponisten, der Jazz-Elemente in klassische Stücke integrierte. Seine politische Gesinnung basierte zudem auf dem jungen Sozialismus der Sowjetunion. Somit stand er für die Veränderung der Musikszene und das Miteinander der Menschen in der Idealvorstellung des Sozialismus. 1932 komponierte Erwin Schulhoff seine Sinfonie Nummer 2. Sie war im Vergleich zu seinen früheren Werken weniger komplex, da er sie für die Ausstrahlung im Rundfunk konzipiert hatte. Hören wir rein.
Thank you.
Die Sinfonie Nummer 2 von Erwin Schulhoff bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Der 1894 in Prag geborene jüdische Komponist Schulhoff wurde im Sommer 1941 eben dort verhaftet und in der bayerischen Festung Würzburg interniert. Hier starb der deutsch-böhmische Musiker ein Jahr darauf am 18. August 1942 an den Folgen einer Tuberkuloseerkrankung. Schulhoff hatte bis zu seiner Verhaftung ein bewegtes Leben, das von seinen Besuchen der europäisch-musikalischen Metropolen geprägt war. So besuchte er den Komponisten Max Reger in Leipzig, aber auch Claude Debussy in Paris. Ein Musikstück verkörpert Erwin Schulhoff und seine Leidenschaft für Veränderungen und Miteinander besonders. Die europäische Hymne der Einheit, die Ode an die Freude aus der 9. Sinfonie Ludwig van Beethovens.
Thank you.
Die Ode an die Freude aus Beethovens 9. Sinfonie auf dem Tübinger Campusfunk Mikroeuropa. Gespielt wurde sie von dem deutsch-russischen Pianisten Igor Levit, der gemeinsam mit seiner Familie 1995 als jüdischer Kontingentflüchtling aus Russland nach Hannover in Deutschland übersiedelte. Wieso aber klingt nun am Ende dieser Sendung die Melodie der Ode an die Freude? Der Text stammt übrigens von Friedrich Schiller. Der über 80-jährige Berliner Komponist und Musikwissenschaftler Aribert Reimann hat hierauf die Antwort in einem Artikel im Internet gegeben.
Nach all dem politischen Wirrwarr und den Schrecknissen der Zeit, die auch Beethoven selbst erlebt hat, ist dieses Werk am Ende ein Appell, eine Sehnsucht nach Verbrüderung, nach Freude und Jubel, nach der Utopie eines Weltfriedens, nach einer Welt ohne Kriege und Zerstörung.
Auch wenn sich Reimann mit dieser Aussage auf Text und Melodie bezogen hat, so symbolisiert allein die Melodie dieses Musikwerkes schon den Wunsch nach Verbrüderung und Weltfrieden. Dieser Wunsch ist so wichtig in unserer aktuellen Zeit, denn unsere Erinnerungskultur zeigt uns die Herausforderungen der Gegenwart auf. Schützt die Erinnerungskultur denn wirklich vor Antisemitismus? Damit das so ist, müssen wir als Gesellschaft aktiv sein. Die Aufklärungsarbeit, die Bekämpfung von Unwissenheit und Antisemitismus und die Stärkung des jüdischen Lebens sind dabei unsere wesentlichen Aufgaben in der deutschen Gesellschaft. Ein großes Dankeschön an Samuel Traub, Regina Kamschitzki, Susanne Jakubowski und Helmut Sonny Sonneberg für ihre und eure Offenheit und Unterstützung. Sonny konnte die fertige Radiosendung leider nicht mehr erleben, aber ich denke, sie ist in seinem Sinne. Das war unsere Sendung bei Radio Mikroeuropa mit dem Thema Jüdisches Leben in Deutschland, schützt die Erinnerungskultur vor Antisemitismus. An den Reglern saßen Klaus Klein und Kolja Czorsch. Redaktion Ulrich Hägele. Vom Mikrofon verabschiedet sich Nikola von Hauff. Tschüss und bis bald.